Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, seien Sie auch heute herzlich willkommen zu unserer Sendung der Reihe Das Schaltbild, Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wir beginnen heute mit dem dritten und letzten Hauptteil der Vorlesung, der die kommenden drei Wochen umfassen wird. Der erste Hauptteil war, wie Sie sich erinnern, der Grundaufstellung des Fernsehens gewidmet. Sagen wir Fernsehen 1.0. Es ist gekennzeichnet von den Bedingungen und Möglichkeiten, von den Anforderungen und Angeboten, den Geboten und Ausrichtungen, die von seiner Basistechnologie der Kathodenstrahlröhre ausgehen oder in ihr zusammengefasst werden. Das Röhrenbild des Fernsehens 1.0 ist ein ontografisches und anthropomediales Schaltbild. So haben wir es hier immer wieder gesagt und gezeigt. Es ist ontografisch, weil es nur im andauernden Vollzug seines Schreibens überhaupt besteht und auch, weil es alles so verzeichnet, als sei es selbst eine Verzeichnung. Es ist anthropomedial, weil es aus der Vermischung zwischen technischem und biologischem Körper, an deren Berührungs- und Vermischungszone erst entsteht, und zwar immer wieder, und insofern nicht einem abgeschlossenen menschlichen Subjekt als gegebenes Bild entgegentritt. Und es ist ein Schaltbild, weil das Schalten diejenige Operation ist, durch die das Fernsehbild überhaupt begrenzt, von seiner Umgebung wie von jeweils anderen Schaltbildern abgegrenzt wird. Diese seine Grundstruktur entwickelt das Fernsehen 1.0 dann vor allem in drei Formaten. Dies sind erstens das Live, zweitens die Serie und drittens der Flow. Das Live ist eine technische Grundbestimmung des Fernsehens. Die Serie dann ist die dominante Form der Bewältigung der Probleme, die aus dem Live-Charakter entstehen. Besonders ist dabei an das Problem der Zeitgestaltung zu denken. Und der Flow wiederum ist die emergente und immersive Überschreitung und Überschreibung der Formatierung und des Programms mit den Mitteln des Schaltbilds, nämlich der Unterbrechung. Diese Gesamtkonfiguration hat jedoch früh in der Entwicklung des Fernsehens damit begonnen, sich zu verändern, sich selbst zu überarbeiten. Und wie das Fernsehen 1.0 auf einer technischen Gerätschaft, nämlich der Kathodenstrahlröhre, beruhte, so gilt das auch für die lang andauernden Transformationsprozesse dieser Grundkonstellation. Sie erfolgen entlang veränderter technischer Verhältnisse. Diese allmähliche Umstellung des Fernsehens, seinen Weg zum Fernsehen 2.0, mit dem wir es heute zu tun haben, haben wir im zweiten großen Abschnitt der Sendereihe behandelt. Das elektrische Schaltbild, also nochmal Fernsehen 1.0, war als immer je gegenwärtig, stets live, genau jetzt und jetzt dabei aufgetreten. Es hat sich jedoch zunächst, Anfang der 60er Jahre, die Möglichkeit magnetischer Bildaufzeichnung verschafft. Das ist an sich schon ein tiefer Eingriff. Jetzt hat das Fernsehen einen eigenen Speicher. Dennoch bleibt die Domäne des Fernsehens die Gegenwart. Es begnügt sich deshalb nicht damit, etwas nur aufzeichnen und abspeichern zu können, sondern es bindet diese Aufzeichnung zurück in die laufende Gegenwart. Mit dem Instant Replay hat es sich eine erweiterte und eigentümliche, nur televisiv denkbare Art der Live-Präsenz geschaffen. Sie kann erstens andauern und zweitens ihre Geschwindigkeit variieren. Und schließlich kann sie sogar in der Zeit stromaufwärts fließen, ohne den Strom indes zu verlassen. Das Schaltbild kann nun zwischen den Fließrichtungen, zwischen dem Vergehen und dem Andauern, zwischen dem Stillstand und der Bewegung vor unseren Augen hin und her schalten und fließend vermitteln. Dann gelangt in einem zweiten Transformationsschritt ein ganz neues Gerät in den anthropomedialen Zwischenraum zwischen Nutzerin und Gerät, die Fernbedienung, Remote Control. Von einem Bild, das stets bereits geschaltet ist, wenn es auf unserem Bildschirm ankommt, hat sich das Fernsehen dadurch gewandelt zu einem Bild, das mithilfe der Fernbedienung auf dem Bildschirm, auf dem es empfangen wird, auch geschaltet werden kann. Es kann dort gegen andere ausgetauscht und mit ihnen kombiniert werden. Die Bilder schauen sich gegenseitig über die Schulter. Und dabei entsteht ein neuer Bildraum, der nicht mehr vom Gegensatz zwischen imaginär und real, zwischen sichtbar und unsichtbar, zwischen hier und dort gekennzeichnet ist. An die Stelle dieser Differenzen tritt eine andere Logik, nämlich diejenige des Zusammenspiels zwischen dem Virtuellen und dem Aktuellen. Und auch dabei bleibt es nicht. In einem dritten Transformationsschritt hin zum Second Screen beziehen die Schaltbilder einen neuen Platz, einen anderen Zwischenraum. Sie verlassen den Bildschirm im Sinne des einen Bildschirms, und verteilen sich expansiv über zahllose Bildschirme. Über sie migriert das Schaltbild nun unentwegt. Es zieht hin und her. Es hat sich dabei nach außen ins Ambiente hinein wie nach innen über weitere Bildschirme in der Hand von Zuschauerinnen verbreitet. Es hat sich zu einer Konfiguration aus Geräten gewandelt, die noch dazu keine festgefügte Apparatur ausbildet, sondern sich als ein ständiges Konfigurieren und Rekonfigurieren von Bildern auf Bildschirmen vollzieht. Daran hat es sich zu einer mehr oder weniger dichten Umwelt entfaltet. Das wurde mit dem Flüssigkristallbildschirm möglich, der den Röhrenbildschirm anfangs der 2000er Jahre endgültig ablöst. Das Flüssigkristallbild ist erstens flach und kann zweitens sehr groß oder sehr klein sein. So lässt es sich einmal zu umfassenden Räumen, zu Milieus, zu Umwelten hin ausbauen und zweitens kann es hochflexibel überall hin vordringen. Es ist immer noch ein Live-Bild, es ist immer noch ontografisches und anthropomediales Schaltbild, aber nun auf eine ganz andere Weise. Es synchronisiert jetzt die Bildschirme, die Zeiten und die Räume, zwischen denen es sich ontografisch aufspannt. Schließlich ist es selbst als Flüssigkristallbild ein Schalter geworden, genauer eine Konstellation vieler Schalter. Jeder Bildpunkt ist ein Schalter. Das operative Bild ist nun seinerseits eine Operation. Es wird nicht nur geschaltet, es ist Schalten. Es ist Ändern oder Beibehalten einer Anordnung von Schalterstellungen. Und genau die Schaltoperationen hindurch zeigt es, was es zeigt. Dieses neue Schaltbild, Fernsehen 2.0, ist auch zweitens kein kontinuierlich sich fortschreibendes Bild mehr, wie das Röhrenbild. Es ist ein diskontinuierlich und kaleidoskopisch sich veränderndes Bild geworden. Seine Bildpunkte werden nicht mehr linear, einer nach dem anderen in festgelegter Reihenfolge abgetastet, sondern sind beliebig und zugriffsfrei adressierbar. Es ist zugleich von einer naturalistischen, das heißt einer abbildlich betrachtbaren Ontografie übergegangen zu einer analogistischen Ontografie, die Konstellationen zeichnet und dabei aufsucht und lesbar macht. Aus einem Bild, das niemals vorhanden ist, außer im Zug seiner Zeichnung oder Schreibung, ist so, vom Replay bis zum Flüssigkristallschirm, ein Bild geworden, das auch verharren kann. So oszilliert es zwischen seiner Verfertigung als Ontografie und seinem Andauern als Ontogramm, unentwegt hin und her. Und in all dem zusammen ist das Schaltbild vom Typ nunmehr 2.0 stets seine eigene Transformation. In dieser Transformation führt es Aber seine Ausgangszustände, also führt es das Life, den Flow, die Serialität, stets nicht nur weiter, sondern mit. Das Frühere des Schaltbilds ist nicht vergangen. Es ist mit dem Späteren vielmehr amalgamiert. Fernsehen 1.0 und Fernsehen 2.0 lösen einander nicht einfach ab und folgen einander nicht. Sie liegen vielmehr nebeneinander, sie berühren einander sogar. Wir müssen deshalb keineswegs alles vergessen, was wir über das Fernsehen 1.0 herausgefunden haben. Ganz im Gegenteil. All diese Entwicklung nun erfährt und betreibt das Fernsehen nicht nur. Vielmehr wendet es sie rekursiv auf sich selbst an. Es beobachtet sie, wiederholt sie, versetzt sie in andere Maßstäbe. Es thematisiert sie und zeigt sie. Und nur so können wir sie erkennen, während wir an ihnen teilhaben. Der Ort, an dem das geschieht, und die Form, die das annimmt, ist erneut die Fernsehserie. Die Fernsehserie gelangt im und mit dem Fernsehen 2.0 zu einer nie dagewesenen Konjunktur und Komplexität. Deshalb werden wir uns in dieser heute begonnenen ersten Sendewoche des neuen Hauptabschnitts mit der neuen Serie, der Serie 2.0, befassen. Das Schaltbild 2.0 entwickelt zudem einen eigenen neuen Wirklichkeitsraum. Es betrachtet ihn nicht mehr nur und berührt ihn oder versetzt sich und uns in ihn hinein, sondern es produziert ihn im Zuge der Betrachtung, der Berührung und der Versetzung. Und es handelt von dieser Herstellung, statt nur von den Resultaten. Das ist auch leicht erklärlich. Da das Fernsehen sich in seine Umwelt hinein ausgedehnt hat, kann es nun mit einem Außenraum rechnen, in dem es selbst immer schon vorkommt oder in den es eben eingelassen ist. Zu ihm verhält es sich sowohl ontografisch wie ontogrammatisch. Und diese neue Wirklichkeit des Fernsehens erhält ein eigenes Programmsegment oder Format, das der Reality Show. Damit, mit den Reality-Formaten des Fernsehens, wie sie seit den 90er Jahren sich entwickelt haben, befassen wir uns dann in der nächsten Woche. Das neue Realitätskonzept des Fernsehens kommt aber übrigens auch in seinem Zugang zur Geschichte zum Tragen, den wir deshalb ebenfalls behandeln werden. Mit all dem entwickelt Fernsehen 2.0 schließlich auch eine veränderte Anthropologie oder Anthropomedialität, nämlich eine Anthropomedialität, in der die Zuschauerin aufhört, Agentin des Schaltbildes zu sein und die Schaltbilder sie nicht mehr in Anspruch nehmen. Einerseits umkreisen die Bilder die Zuschauerin nun, sie binden sie ein und blicken und schalten dabei verstärkt zurück. Andererseits aber wird die Zuschauerin von den Bildoperationen überhaupt erst ermöglicht, vorausgesetzt, sie unterbricht sie und wird auch darin Schalter. Schließlich wird sie abgeschaltet oder schaltet, das macht gar keinen Unterschied mehr, ab. Klingt jetzt etwas merkwürdig, aber dazu kommen wir dann ganz am Ende unserer Sendereihe in der allerletzten Sendewoche. Doch nun zunächst zur neuen Serie. Sie erinnern sich bestimmt an unsere Sendungen, die wir schon über die Serie gemacht haben. In der dritten Sendewoche war das. Die Serie des klassischen Fernsehens vom Typ 1.0 haben wir dabei hauptsächlich als Zusammenspiel zwischen dem Episodenprinzip und dem Fortsetzungsprinzip beschrieben und zwischen Schema und Variation. Serien sind aber in jedem Fall, so haben wir in unserer Auseinandersetzung mit Stanley Cavell und bei genauerem Hinsehen zum Beispiel auf die Agentenserien der 60er Jahre bereits festgestellt, Medien des Hervorbringens. Serien sind Medien des Hervorbringens. Beide Prinzipien, das Episoden- wie das Fortsetzungsprinzip, die also je eine Hauptform der Serie ausbilden, sind deshalb auf je verschiedene Weise, dennoch beide plastisch. Aber der Doppelcharakter des Seriellen wirkt auch unterhalb des Unterschieds von Episode und Fortsetzung. Jede Serie, so haben wir in der früheren Betrachtung mit Gilles Deleuze bereits entwickelt, beruht ihrerseits auf zwei Serien, die sich aus denselben Elementen, seien dies Bilder, Figuren, Handlungsorte oder Ereignisse, ergeben. Die eine ist diskontinuierlich und instabil, die andere ist stabil und andauernd, und beide sind, wenn schon nicht je in sich, so doch in ihrem Zusammenspiel, notwendig, unendlich. Die erste setzt die zweite unter Bedingung. Sie verweist auf sie. Dasselbe Bild oder dieselbe Figur einer Serie kann einmal in der ersten Serie, Deleuze nennt sie die Serie der Signifikanten, und einmal in der zweiten, Deleuze nennt sie die Serie der Signifikate, fungieren. Die erstgenannte erzeugt Brüche, die zweite Analogien. Ihr Zusammenspiel bildet, wenn es die Analogien bevorzugt, Episodenserien aus und wenn es die Brüche bevorzugt, Fortsetzungsserien. In der diskontinuierlichen und analogistischen Ontographie des Schaltbilds 2.0 jedoch ändert sich nun dieses Zusammenspiel. Die beiden Serien der Signifikate und der Signifikanten wirken fort, aber sie werden ununterscheidbar und überlagern einander. Sie werden, um einen weiteren Lieblingsbegriff Deleuzes heranzuziehen, koalescent, das heißt, sie wachsen zusammen. Wir werden das gleich in einem Beispiel noch genauer sehen. Außerdem aber, und das ist wohl das deutlichste Hauptmerkmal der neuen Serien vom Typ 2.0, hören die Serien auf, unendlich zu sein. Das ist eigentlich skandalös und hindert sie daran, Serien zu sein. Es entsteht daraus ein ganz neuer Serientyp. Er kann zwar weiterhin entlang der Unterscheidung von Episodenserien und Fortsetzungsserien beobachtet und beschrieben werden, aber er findet darin nicht mehr seine paradoxe Logik des Sinns. Diese Entwicklung scheint darauf hinauszulaufen, dass die Serien gar keine Serien mehr sind, denn Unendlichkeit oder die Anlage dazu ist schließlich eigentlich eines der wichtigsten Kriterien, die eine Serie von bloßen, sagen wir, Mehrteilern unterscheidet. Auch das betrachten wir noch genauer. Der neue Serientyp bereitet sich schon deutlich vor der Ausbreitung und Durchsetzung der Flüssigkristallbildschirme vor. Wie so oft hat es den Anschein, als ob das Medium seine noch gar nicht vorhandenen Möglichkeiten bereits auszuloten beginnt, noch bevor sie sich überhaupt einstellen. Gerade bei den Serien muss uns das auch nicht weiter erstaunen, denn die Serien sind der Hauptort der Reflexion des Fernsehens auf sich selbst, schon beim Fernsehen 1.0. Offenbar versucht das Fernsehen hier, seine eigenen Bedingungen zu überschreiten und zu überschreiben. Jedenfalls kommt der neue Serientyp schon Mitte der 90er Jahre vor. Eine der frühesten Vertreterinnen und, wenn vermutlich nicht gleich die allererste, so doch bis heute vielleicht die spektakulärste und einflussreichste, ist Twin Peaks. Die Serien dieses neuartigen Typs sind schon oft aufgefallen. Sie sind entsprechend früh und gründlich beobachtet worden. Es gibt aber neben Twin Peaks auch jede Menge anderer Beispiele. Die Serie 2.0 nimmt dann in den Jahrzehnten nach 2000 mächtig an Fahrt auf. Sie werden dann mehr oder weniger systematisch erfasst und beschrieben und je nach Gusto und Schwerpunktsetzung in der Kritik und Theorie des Fernsehens schlicht neue Serien genannt oder Neo-Serien, Neo-Series, komplexe Serien, Qualitätsserien, Quality-Television oder transmediale Serien. Heute jedoch und an dieser Stelle möchte ich nicht mit Twin Peaks ansetzen. Wir werden zu dieser Serie später noch kommen, wenn es um den ästhetischen Grundzug und die epistemische Grundlage der neuen Serien geht, nämlich um die Ähnlichkeit. Wir nehmen vielmehr als ein erstes Beispiel stattdessen eine der allererfolgreichsten Serien seit dem Jahr 2000 überhaupt, CSI, Crime Scene Investigation. Diese Serie ist nicht nur die wichtigste Vertreterin einer ganz neuen Serienthematik, die überhaupt erst mit der Serie 2.0 nach vorne tritt, nämlich der forensischen Serien, also der Kriminalserie, in der die Laborarbeit im Vordergrund steht. Sie ist mit 15 Jahren Laufzeit und 336 Folgen auch eine der produktivsten Serien im wöchentlichen Episodenrhythmus überhaupt. Sie hat zudem zwei weitere, ebenfalls sehr lange laufende Unterformate generiert. Neben CSI Las Vegas gibt es CSI Miami und CSI New York. Die Ausbreitungsbewegung des Bildes, von der wir im Zusammenhang mit dem Flachbildschirm eben gerade noch mal kurz gesprochen haben, zieht sich hier also allerdings nicht zum einzigen Mal ins Fernsehen selbst wieder zusammen. Entscheidender aber als dieser äußere Erfolg ist, auch wenn der nicht zu verachten ist, dass in CSI zunächst einmal die Umformung der dinglichen Wirklichkeit in Bilder gezeigt wird. Die Umformung der dinglichen Wirklichkeit in Bilder. Die Abschließung der Welt durch Screens und dann die Bewegungen und Verteilungen der Bilder über zahllose Bildschirme hinweg, sie sind das eigentliche Thema in CSI. Doch beginnen wir von vorn, denn diese Abschließung verläuft in Etappen. Jede einzelne Folge von CSI zeigt zunächst in einem vollkommen unvermittelten Handlungsbeginn den Hergang des Verbrechens, meist in einer trickreichen Videoästhetik, die Bild- und Tonverzerrungen mit einschließt und in einem so gewählten Bild- und Handlungsausschnitt, dass dennoch nicht wirklich klar wird, was hier vor sich geht. Es folgen zwei technisch und ästhetisch und musikalisch aufwendigen Vorspänne, der Serie und derjenige der einzelnen Folge. Letzterer führt uns bereits in die Arbeit der Ermittler hinüber, die jedes einzelne Mal genau mit und auf der Crime Scene beginnt, dem Schauplatz des Verbrechens, dem durch die schon ikonischen Absperrbänder mit der Aufschrift Crime Scene Do Not Cross abgegrenzten Tatort. Dieses Absperrband trennt das Opfer des Verbrechens und dessen unmittelbaren Umraum, in dem nun aber die Ermittler agieren, ab von den Passanten, den Zuschauern, tatsächlich wie im Theater oder in einer Arena, den Zuschauern, die den Ermittlern bei der Arbeit zusehen. Die Ermittler aber sind nun in dieser Eröffnungssequenz stets mit nichts anderem beschäftigt als damit, die gesamte Szene und alles, was dazugehört, den toten Körper, alle Gegenstände der Crime Scene, auch zufällig herumliegende, ob involviert in das Verbrechen oder nicht, oft sogar auch die Zuschauer sorgsam in Bilder zu verwandeln. Dies geschieht hauptsächlich durch Fotoapparate, deren Geräusch, Sie haben es sofort vor Ihnen, vor Ihrem inneren Ohr, dieses Auslösergeräusch, das ja selbst digitale Kameras, die das gar nicht benötigen, das sogar Handys auf Wunsch hervorbringen können, deren Geräusch also die gesamte Eingangssequenz akustisch punktiert und rhythmisiert. Außerdem werden zahlreiche physische Objekte, Dinge, materielle Spuren oder Partikel als Beweisstücke sorgsam eingetütet und von der Crime Scene ins Labor gebracht, etwa Waffen, Kleidungsstücke, Schrauben, Erdbrocken, chemische Substanzen, Splitter, Körperteile oder Flüssigkeiten oder gar der ganze Leichnam. Aber auch dieser Transport ist nur ein Umweg der Visualisierung. Die physischen Objekte werden nämlich nicht unmittelbar untersucht, sondern zunächst einmal ihrerseits in visuelle oder visualisierte Datensätze verwandelt. Sie werden transkribiert. Nur was sichtbar gemacht worden ist, ist überhaupt. So will es die Ontologie der Evidenz in CSI. Zu diesem Zweck werden verschiedene hochtechnologische Laborverfahren mobilisiert. Etwa Spektralanalysen, mikrofotografische Aufnahmen, Abnahme von Fingerabdrücken von den Oberflächen der Dinge, Visualisierung von Temperatur- oder Klimadaten, Oszillogramme aufgenommener Stimmen von Anrufbeantwortern. Die Haupttätigkeit der Ermittler besteht dann in der Arbeit an und mit bildgebenden Verfahren, die oft auch miteinander kombiniert oder aneinander in Ketten, eigentlich in Serien, angeschlossen werden. Es geht darum, den Sachverhalt, wie er am Tatort angetroffen wurde, aus der Materialität der Wirklichkeit, der Physis, in ein Medium zu übertragen. Wir könnten aber auch etwas radikaler sagen, die Übertragung erfolgt nur von einem Medium ins andere. Sie führt aus dem Medium der Wirklichkeit im Sinne der physischen Materie, in der die Dinge und die Körper verfasst sind, in ein anderes Medium hinüber, eine andere Materialität, nämlich diejenige des elektronischen Bildes und Bildschirms, der Monitore. Diese Arbeit, wie gesagt, findet nun nicht mehr auf der Crime Scene statt, sondern im Labor. Sie vollzieht sich nicht mehr auf offener Bühne, sondern in einer geschlossenen Bilderumgebung. Es gibt zu ihr nämlich keinen Außenraum. Selbst das Licht in den Laboren kommt von den Apparaturen oder den Glasschränken mit Asservaten und Utensilien her oder allenfalls durch Jalousien, die das Licht wie ein Bildschirmlicht aussehen lassen. Und anders als das Ursprungsmaterial ist das Bildmaterial nahezu beliebig formbar und umformbar. Es ist plastisch, malleabel und besitzt eine eigene Dynamik. Es kann auch immer weiter versetzt und transponiert werden, wie dies eben für digitale elektronische Bilder kennzeichnend ist. Die Arbeit der Ermittler vollzieht sich an Bildern und durch Bilder. Computermonitore, Oszillographen, Röntgenschirme, Mikroskopbilder, Fotografien, Bilder aus Dateien und Archiven und so weiter werden miteinander verglichen, werden analysiert, übereinandergelegt, abgeglichen und zusammengestellt und dabei sehen wir zu. Und das ist die Kernhandlung in CSI. Das Fernsehen selbst mit seinem Bildschirm 2.0 wird in CSI damit zum Hüllmedium aller anderen Bildtypen. Das heißt nichts anderes, als dass in CSI die Fernsehserie dasjenige Medium ist, in dem alle anderen Bilder sich miteinander ihrerseits zu Serien verbinden und sich verbreiten können. Die Ermittler ähneln Bildingenieuren, wie denen, die für uns das Fernsehbild erstellen und die wir nicht sehen können. Es ist kein Zufall, dass CSI und CGI, Computer Generated Images, schon lautlich einander zum Verwechseln ähneln. Und dieses Stichwort des einander zum Verwechseln ähnlichen wird uns im Verlauf der Woche noch intensiv beschäftigen. Vorerst aber werden wir morgen mit der Analyse von CSI als Vertreter der Serie vom Typ 2.0 fortfahren. Bis dahin darf ich mich bei Ihnen wie immer recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen auch einen schönen weiteren Nachmittag wünschen. Guten Tag, meine lieben Zuhörenden und Studierenden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dies hier ist die 30. Sendung unserer Sendereihe und wir sind im letzten der drei großen Themenblöcke angekommen, in dem es um das Fernsehen geht, wie es sich heute zeigt, das Fernsehen neuen Typs, das Neofernsehen oder Fernsehen 2.0. Technologisch ist dieses neue Fernsehen vom Flüssigkristallbildschirm geprägt, so wie es das klassische Schaltbild als Fernsehen 1.0 vom Röhrenbildschirm war. Trotzdem ist das Flüssigkristallfernsehen weiterhin Schaltbild, mehr noch als je zuvor, denn jetzt ist der Bildschirm selbst ein Schalter geworden und jede einzelne Zelle des Bildschirms ist ein Schalter. Die eminenten Folgen, die das hat, haben wir gestern zu studieren begonnen anhand eines populärkulturellen Großphänomens, das vom Fernsehen seit den 90er Jahren und verstärkt seit den 2000er Jahren ausgeht, nämlich anhand der neuen Serie, der Serie 2.0 oder Neo-Serie. Oft und gern werden die neuen Serien wahrgenommen als etwas vom Fernsehen ganz Abgelöstes, das Fernsehen sogar Ablösendes. Es gebe gar kein Fernsehen mehr, weil die neuen Serien schließlich auf Datenbanken wie Netflix und Amazon Prime liefen und sich auch jenseits davon in Webforen, eigenen Wikis und Ähnlichem fortschrieben. Wir wissen aber bereits, dass das vollkommen falsch ist. Denn eben diese Selbstüberschreitung und Selbstverteilung auf viele Bildschirme, Bildschirme, die den ganzen Raum besetzen und sich andererseits feinteilig darin verteilen, ist ja gerade ein Merkmal des Schaltbilds 2.0 unter Flüssigkristallbedingungen. Wir haben gestern ein erstes Beispiel für eine solche Serie herangezogen, und zwar habe ich das Beispiel CSI ausgewählt, weil CSI besonders klar die Herkunft der Serie 2.0 aus dem Flüssigkristallbild aufführt. Wir haben gestern gesehen, wie das Kernverfahren von CSI eine Herstellungs- und Verarbeitungsprozedur von Lichtern ist. Alles wird hier erst Bild und dann Bildverarbeitung. Die Crime Scene wird zuerst zu einem Bestand an optischen Datensätzen umgeformt, etwa durch Fotografieren. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir genau so als optophonetischen Datensatz das Bild des Fernsehens gleich zu Anfang der Vorlesung schon in unserer ersten Sendung definiert haben. Dann, zurück zu CSI, werden die Daten ins geschlossene Kriminallabor gebracht und dort ausgelesen, ausgewertet und durch weitere Umformungen getrieben. Die Kriminallabore sind in das Licht getaucht, das von den zahllosen Screens herrührt. Und die Kette der Experimente, die im Labor durchgeführt werden, weist selbst eine serielle Form auf. Sie sind einerseits wiederholbar und andererseits durch Differenz miteinander verbunden. Das Kriminallabor ist also auch nur eine Postproduktion. Dieser Exzess der Sichtbarkeit oder der Evidenz ersetzt in CSI im Übrigen auch alle Psychologie, mit der die Ermittler früherer Kriminalplots die Täter entlarvten. Das experimentelle wissenschaftliche Laborverfahren nun, das die Ermittler hier betreiben und das die Serie darstellt, folgt selbst, seit es betrieben wird, also seit Jahrhunderten, immer einer seriellen Verlaufsform. Ein wissenschaftliches Experiment muss, das gehört zu den Grundregeln des exakt wissenschaftlichen Arbeitens, einerseits wie beim Episodenprinzip absolut identisch und beliebig reproduzierbar sein. So kann es jederzeit überprüft werden und die einzelnen Reproduktionen bilden eine identische Serie. Andererseits bilden die Verfahrensschritte nach dem Fortsetzungsprinzip auch differente Serien mit winzigen Unterschieden im Versuchsaufbau an, um in der Erkenntnis voranzuschreiten. Diese doppelte Serialität der experimentellen Wissenschaft wird in CSI nun in die einzelne Folge einer Fernsehserie hineinproduziert. Zugleich geschieht hier auch die Ausbreitung des Bildes über zahllose Bildschirme, eben in Form dieser doppelten Serialisierung des Laborexperiments. CSI behauptet damit nicht weniger, als dass die Ausbreitung des Fernsehbildes in den Umgebungsraum jenseits des Fernsehens seinerseits einer Logik des Seriellen folgt. Dies alles ist nun nicht nur ein idiosynkratisches, also eigenwilliges Charakteristikum speziell von CSI, sondern legt wesentliche Züge der Serie vom Typ 2.0 überhaupt frei. Denn damit zeigt CSI zweierlei Merkmale, die es zu einem typischen Vertreter der Serie 2.0 machen. Erstens handelt es sich zwar um eine Episodenserie geradezu klassischen Zuschnitts, mit abgeschlossener, endlicher Handlung, aber die Serialität des Fortlaufenden wird in die einzelne Episode mit hineingenommen, nämlich eben in der notwendigen doppelten Serialität des wissenschaftlichen Experiments als Verfahren der Erkenntnisgewinnung. Aus der Endlichkeit der Episode erwächst so dennoch die Unendlichkeit des Seriellen. Endlichkeit und Unendlichkeit beginnen sich aneinander zu stoßen. Das macht sich bemerkbar in einem völlig neuen Phänomen. Und das ist das erste zentrale Merkmal der neuen Serien. Die Zeit wird knapp. Die Knappheit der eng bemessenen Zeit ist denn auch eine narrative Konstante in CSI. Immer wieder erfahren wir, dass die ersten Stunden nach der Tat entscheidend sind für die Aufklärung. Und grundsätzlich hat das Team nur 24 Stunden Zeit dafür, weil danach die Aufklärung extrem unwahrscheinlich wird. Aus diesem Grund gibt es in CSI auch zwei Schichten, eine Tag- und eine Nachtschicht. Erneut zwei Serien nebeneinander und ineinander verschieden, aber ununterscheidbar, denn Tag und Nacht sind visuell dasselbe. In den Laboren herrscht schließlich stets Kunstlicht. Die Zusammenarbeit und Konkurrenz der beiden Schichten wiederum gibt Anlass sowohl für ein Antreiben der Handlung als auch gelegentlich für Asynchronien. Dieses neue Verhältnis des Endlichen und des Unendlichen ist ein eminent wichtiges Merkmal der neuen Serien, vielleicht sogar entscheidend. Ganz deutlich wird das in Fällen wie 24 oder Flash Forward, in denen die Handlung völlig unerbittlich auf ein chronologisch bzw. kalendarisch festgesetztes Ziel zustrebt, eine Uhrzeit oder ein Datum, an dem zum Beispiel eine Katastrophe stattfinden wird, die es zu vermeiden gilt. Die äußere Begrenzung in der Zeit als Bedingung der inneren Unendlichkeit wird bei Flash Forward besonders ausgespielt. Nicht nur müssen in dieser Serie die Ermittler versuchen, die unerbittlich herannahende Katastrophe zu verhindern. Sie wurden zu Beginn der Serie überdies, exakt zum selben Zeitpunkt wie alle anderen Menschen auch, von einer Vision heimgesucht, die sie eben genau in den Augenblick der kommenden Katastrophe, von jetzt an in 6 Monaten, sehen ließ. Diese Vision nun erinnern sie im Fortgang der Serie immer ausführlicher und genauer, und die Rückblenden, die also zugleich Vorausblenden sind, schalten sich in die laufenden Geschehnisse fortwährend ein. Hier gibt es keine unendlich hervorquellende Mitte mehr ohne Anfang und Ende, sondern eine scharfe zeitliche Rahmung, die in sich selbst als Vor- und Rücklauf beständig wiederkehrt und so die Mitte auffüllt. Wie Daniela Wenz gezeigt hat, dominiert diese abgründige Form der Unendlichkeit auch House MD. House MD, deutsch Dr. House, ist ebenfalls eine der Form nach schlichte Episodenserie. Aber das stets absurde Raisonnement der Titelfigur, das den Kern jeder einzelnen Episode ausmacht, verläuft in Bahnen der Rekursion, der Iteration, des Regresses und mithin der Serialität. Auch hier kehrt also die Serie in der Episode wieder und es trägt zur Absurdität der Serie erheblich bei. Aber das neue Prinzip der Endlichkeit wohnt zum Beispiel auch den Sopranos inne. Hier konvergieren die Erzählstränge der Rahmenhandlung, die Tony Soprano bei der Psychologin zeigt, und die Haupthandlung als Binnenerzählung. Auch Breaking Bad funktioniert zunächst und am Ende erneut auf der Basis der Endlichkeit, denn die Hauptfigur Walter White ist sterbenskrank und muss ihr Problem vor ihrem und schließlich durch ihren Tod lösen. In beiden Fällen, wie auch in House of Cards, also Walter White wird geheilt und Frank Underwood wird Präsident, in beiden Fällen besteht die Schwierigkeit dann darin, dass der avisierte Endpunkt gar nicht der wirkliche Endpunkt war, sondern überschritten werden muss und die Serie ihre Binnenlogik wechseln und einen neuen Endpunkt finden muss. Und dieses Problem musste übrigens, wie wir später noch sehen werden, auch die früheste entfaltete Serie des Typs 2.0, Twin Peaks, im Übergang von der ersten zur zweiten und dritten Staffel lösen. Zweitens aber und das ist das zweite Hauptmerkmal der Serie 2.0, wird die Serialität in CSI zugleich speziell als ein Geschehen ausgemacht, das, ganz im Sinne des Fernsehens der Second Screens, mit einer gleichsam inneren Vervielfachung der Bildschirmbilder und mit ihrer Bewegung quer über die verschiedensten Bildschirme und Bildtechnologien einhergeht. Wir haben das längst analysiert, aber auch darin ist CSI paradigmatisch, denn andere Serien halten es genauso. Ganz deutlich wird die Vervielfältigung des Bildes in 24 mit dem auffälligen Gebrauch des Split Screens. Hier wird der Zusammenhang zwischen Bildvermehrung und Zeitbegrenzung sogar noch ausdrücklich ins Bild gesetzt, wenn zu den vier Teilbildschirmen auch noch das Zifferblatt der ablaufenden Uhr ins Bild gesetzt wird. Die oben als Expansion beschriebene Ausbreitungsbewegung wird also als Verdichtung der Bilder in den Bildern und diese wiederum als Serialisierung gefasst. Serien sind die Träger und Serialität ist die Verlaufsform des Ausbreitungsprozesses der Bildschirmbilder. Deutlich wird dieses Geschehen auch in Lie to Me. Auch hier spielen Laborsequenzen und in ihnen diverse bildgebende oder zumindest diagrammatische Verfahren der Visualisierung etwa von Stimmen oder Körperfunktionen der Probanden eine entscheidende Rolle. In Flash Forward sind es interessanterweise kaum digitale Bilder auf Bildschirmen, sondern komplett analoge Zeichenträger, die sich unablässig wuchernd vermehren. Zettel, Polaroids, Karten und andere fotografische und diagrammatische Dokumente und Spuren. Sie werden auf einer riesigen Pinnwand im Büro der Ermittler zusammengeführt und dort auch mit roten Fäden untereinander verbunden und strukturiert. Dieses Gebilde wird mit Fortschreiten der Serie natürlich immer dichter und komplexer und interessanterweise hat die Hauptfigur den Zustand der Pinnwand am bevorstehenden Tag der Zielkatastrophe auch in ihrer Ausgangsvision schon vorausgesehen. So ist die Pinnwand ein serieller Signifikant, der die sich verändernde Sachlage und den Fortgang der Ermittlung fasst und als feststehendes Signifikat die Lösung des Rätsels birgt. Andererseits aber ist sie selbst das ebenfalls serielle Signifikat, auf das die immer wieder eingeblendeten Visionsbilder verweisen, die ihrerseits konstant sind, während die Pinnwand sich, nämlich in ihrem Verhältnis zwischen Visions- und Realbild, immer neu und immer anders zeigt. Sie bemerken also, wie die Verdoppelung der Serie als paradoxer Form hier wiederkehrt, wie wir sie von Gilles Deleuze erklärt bekommen haben. Jetzt sind es nicht mehr Objekte, Dinge, Personen, Orte oder Handlungen, die diese doppelte und asymmetrische Serie der Signifikanten zum einen und der Signifikate zum anderen antreibt. Es sind vielmehr jetzt Bilder, optophonetische Datensätze. Bereits in CSI wird der Prozess der Serialisierung weiterhin als Zusammenfluss und Zusammenwirkung der daran beteiligten Unterserien der Signifikanten und der Signifikate gefasst und sogar wiederholt ins Bild gebracht. Es werden sogar jenseits der eigentlichen Bildermittlung und in sie eingelassen mehrere Doppelreihen aufgezogen. Denn neben den seriellen Bildern aus dem Laborverfahren, über die wir schon gesprochen haben, und in sie eingeschaltet, gleichsam eingewickelt, impliziert, gibt es eine zweite Bilderserie. Und diese ist wiederum, sonst wäre sie keine Serie im Deleuze'schen Sinn, zweisträngig. Sie besteht in dem einen Strang aus computergenerierten, animierten Bildern, sagen wir spekulativer Art, denn diese Bilder erscheinen nicht auf den Bildschirmen der Ermittler, sondern sie sind nur für uns sichtbar. Sie zeigen auch nicht das, was tatsächlich ist oder gewesen ist, sondern das, was bei der Tat geschehen sein könnte. So könnte das Messer das Gefäß durchstoßen oder die Kugel das Hirn durchdrungen haben, das Giftmolekül könnte in den Magen gelangt und dort mit anderen Molekülen interagiert haben, oder das Auto hätte die Hausecke streifen können. Insofern handelt es sich um konjunktivische oder hypothetische, also erzählte oder imaginierte Bilder. Und sie sind auch aus mehr oder weniger physisch unmöglichen, aus rein imaginären Perspektiven heraus aufgenommen. Etwa aus dem Inneren des Herzens oder aus der Bewegungsbahn eines Elektrons, aus dessen subjektiver Sicht heraus. Diese Bilder mit ihren Innen- und Überflügen, die nicht weniger Beweis- und Überzeugungskraft haben als die Bilder aus tatsächlichen Laboren, wie sie etwa in Wissenschaftssendungen eingesetzt werden, haben ihren Ort in den Vorstellungen, den Hypothesen, den Gehirnen der Ermittler als Bebilderung ihrer Annahmen. Als solche allerdings, als imaginierte, hypothetische oder fiktionale Bilder, sind sie in den Gehirnen der Ermittler zumindest ausgelöst worden, wenn nicht gar hervorgebracht worden, von den technisch-indexikalischen Bildern auf den äußerlich sichtbaren Bildschirmen. Es handelt sich also um neue Ketten von Signifikanten und Signifikaten. Erneut findet hier entsprechend der Transfer der Materialität statt, von den elektronischen Bildern diesmal in die biologisch und neurologisch verfassten Vorstellungsbilder der Ermittler. Sie werden dann, und zwar durch das Fernsehen, wieder als Signifikanten veräußert und für uns sichtbar gemacht. Die Urheber der Bilder sind andere Bilder und die Ermittler werden zu ihren Trägern. Sie werden zu Bildträgern. In dieser zweiten Bilderserie neben den Laborbildern gesellt sich eine wiederum konträr laufende weitere Reihe hinzu. Wie Oliver Fahle zum Beispiel und ebenso Deborah German darlegen, haben wir es mit einer weiteren Bilderserie zu tun, die den unbekleideten menschlichen Leichnam zeigt. Der tote Körper des Opfers liegt aufgebahrt auf der Blechfläche der Pathologie, bleich, unberührt, still und unbeweglich. Diese Bilder zeigen genau keine Bewegung und befördern auch keine wissenschaftliche Erkenntnis. Sie gehen keine Verbindung mit anderen Bildern, anderer Serien ein, sondern bilden eine eigene Folge mit eigener Anordnung aus. Es ist die Kette des konstanten Signifikats, nämlich des bloßen Körpers, um dessen Tod es geht. Dagegen sind die durchlaufenden animierten Hypothesenbilder des möglichen Tathergangs die wechselnden Signifikanten, die alle in Varianten den Tod dieses toten Körpers bebildern. Diese zweite Kette, diejenige des toten Körpers in Außensicht als letztem Signifikat der Ermittlung, ist nicht auf Wissen und Erkennen ausgerichtet, sondern auf Affekt und Affizierung, auf Respekt und Mitleid. Sie verhindert, dass der Körper als reines Untersuchungsobjekt verbildert wird und räumt ihm einen eigenen, und zwar handlungsunfähigen, aber dennoch sehr präsenthaften Existenzmodus ein. Selbst für das Verflechten der verschiedenen Serien, nämlich konstanter Serien, die die Kette des Signifikats ausmachen, und variabler Serien, die die Kette der Signifikanten ausmachen, selbst dafür noch findet CSI explizite Bilder und fasst sie erneut in einer eigenen Serie in der Serie zusammen. Das geschieht nämlich dann, wenn nebeneinander zwei Bilderreihen auf dem Bildschirm der Ermittler und auch auf unserem Bildschirm wie in einem Splitscreen ablaufen. Das findet, und Sie alle kennen solche Bilder, etwa bei der Suche nach einem Fingerabdruck oder einem Projektil in der Datenbank statt, die am Tatort auf der Crime Scene gefundene und ins Labor verbrachte Spur, also das Projektil oder der Fingerabdruck, ist konstant in der einen Bildhälfte zu sehen. In der anderen Bildhälfte läuft die Datenbank der Polizei durch zum Vergleich. Wir sehen also die Folge der Fingerabdrücke möglicher Verursacher oder die Rillenbilder aller möglichen Projektile, die enorm rasch in der zweiten Bildhälfte durchläuft. Ergibt sich keine Übereinstimmung, läuft die Reihe weiter zur nächsten Porträtaufnahme oder zur nächsten Großaufnahme. Hier bleibt die Spur der Signifikant unverändert, die potenziellen Signifikate aber und die dazugehörigen Personen laufen in raschester Folge durch. Die Konstante auf der Seite des Signifikanten, die Variable auf derjenigen des Signifikates. So ist die Anordnung. Damit werden die Signifikate und Signifikanten trotz ihrer fortbestehenden Verschiedenheit ununterscheidbar. Sie liegen buchstäblich auf einer Ebene, nämlich derjenigen des Bildschirms, nebeneinander. Sie koaleszieren, verschieden und doch ununterscheidbar. Es kann sich bei der durchlaufenden Bilderreihe in der einen Hälfte des Bildschirms, aber auch etwa um Porträtaufnahmen Verdächtiger oder früherer Verurteilter aus der Polizeidatenbank handeln. Die Fotografien der Verdächtigen überlagern einander dabei im Übrigen in sehr rascher Folge, sodass sie ihrerseits fast wie ein Film wirken. Es erscheint dann in der Reihung nicht eine Kette von Individualgesichtern, sondern eine Art zusammengezogenes Verdächtigengesicht überhaupt. Das nun ist medienhistorisch interessant. Es erinnert nämlich an die Experimente Francis Galtons mit der Kompositfotografie in der Zeit um 1900. Galton legte sehr viele Diapositive von Gesichtern, etwa von Personen aus derselben Herkunftsfamilie, übereinander. Er hinterleuchtete den ganzen Stapel, fotografierte und projizierte dann das Ergebnis. Im Resultat zeigte sich ein Durchschnittsgesicht, aus dem die identitätsstiftenden Grundzüge etwa eines Familienaussehens sich abzeichnete. Diese Experimente nun regten den Philosophen Ludwig Wittgenstein zu seiner Auffassung von der Familienähnlichkeit an. Ähnlichkeit sei, so Wittgenstein, keine Frage übereinstimmender und divergierender Merkmale, sondern der Dynamik der Weitergabe und Nichtweitergabe bestimmter Merkmale von einem Element zum anderen in langen seriellen Anordnungen. Und was für Familiengesichter gelte, treffe auch, so Wittgenstein, für Begriffe und Begriffsidentitäten überhaupt zu. Wir kommen darauf noch ausführlich zurück, machen Sie sich jetzt erstmal keine Gedanken. Die Logik der Familienähnlichkeit durch Serialisierung jedenfalls ist auch in CSI am Werk. Zugleich und dagegen aber findet dennoch der Abgleich mit dem ruhenden Bild in der anderen Hälfte des Splitscreens statt. Urplötzlich steht die rasche Abfolge, wenn der Match erfolgt, still. Nicht selten wechselt nun das Porträt auch die Farbe oder beginnt zu blinken, um das Ereignis des Zusammentreffens und die einzelnen Übereinstimmungsmerkmale zu markieren. Diese Stillstellungen können ihrerseits in ganzen Reihen erfolgen und damit den Erkenntnisfortschritt interpunktieren in einer eigenen Ereignisreihe, schon wieder eine Serie. Das Einzelbild besagt hier gar nichts mehr, sondern es ist nur noch die Abfolge der Bilder, die dem Einzelbild seinen spezifischen und plötzlich aufscheinenden Ereignischarakter zuweist, das nur einmalige existiert, einmal mehr nicht. Gut, so viel erst einmal für heute, meine sehr verehrten Zuhörenden, liebe Studierende, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie aufmerksam dabei waren. Vielen Dank dafür. Und seien Sie doch morgen bitte wieder mit dabei, das würde mich freuen. Und natürlich haben Sie bitte noch einen schönen Nachmittag. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und Studierende, bei unserer heutigen Ausgabe der Radiovorlesung über das Schaltbild. Wir waren gestern stehen geblieben bei der Serie des Serientyps 2.0. Dieser Typ ist geprägt vom Fernsehen des Flüssigkristallbildes und er unterscheidet sich von früheren Serienformen durch hauptsächlich zwei Merkmale. Das eine ist die Vervielfachung der Serien in der Serie und ihre Verteilung über zahlreiche Bilder und Bildschirme innerhalb der Serie, also auf unserem Bildschirm. Das vor allem haben wir an CSI belegt gestern. Das andere und damit zusammenhängende Merkmal ist die neue Endlichkeit. Frühere Serien waren durchweg auf Unendlichkeit abgestellt, entweder als unendliche Wiederholung des stets selben oder als unendliche Fortsetzbarkeit des Flusses der Ereignisse und der Zeit selbst. Nun aber sind die Serien endlich. Genauer, sie verhandeln das Problem der Endlichkeit. Sie setzen Endlichkeit und Unendlichkeit neu in Relation zueinander und lassen sie aneinander brechen, also einander reflektieren. So entfaltet sich jede einzelne Episode von CSI als ein fließendes und zeitbasiertes wie zeitbasierendes Netzwerk verschiedener Serialisierungsvorgänge. Jede Episode ist zwar von wenigen Ausnahmen, in denen es Doppelepisoden gibt, abgesehen, nach außen hin völlig geschlossen und steht zu den anderen Episoden nicht in einem Anknüpfungs- oder Fortsetzungszusammenhang, genau wie in der klassischen Episodenserie. In sich aber emergiert sie über einer Interaktion zahlreicher, konvergierender und divergierender, repetitiver und differenzieller Serialisierung, solche der Signifikanten wie der von ihnen ununterscheidbar gewordenen Signifikate. Die neuen Serien vom Typ 2.0 setzen sich etwa ab dem Jahr 2000 durch. Als bahnbrechende Vorläuferin allerdings fungiert schon in der Mitte der 90er Jahre, ich habe es schon gesagt, Twin Peaks. Diese Serie ist nicht nur deshalb besonders relevant, weil sie von einem der prominentesten Filmemacher der sogenannten filmischen Postmoderne realisiert wurde, David Lynch. Mit ihr setzt vielmehr die Neuverhandlung zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit in der Fernsehserie ein, die wir bereits bei CSI angetroffen haben. Natürlich hat es Serien, die auf ein Ende hin angelegt waren, statt unendlich durchzulaufen, schon weit früher gegeben. The Fugitive, zu Deutsch Auf der Flucht etwa, ist ein Beispiel dafür aus den 60er Jahren. Im Deutschland der 70er Jahre dann die bemerkenswerte und unterschätzte Vorabendserie Percy Stewart. Schon der Untertitel verhandelt Endlichkeit und Serienform miteinander, 13 Mal am Tod vorbei. Der weltweit erfolgreiche Serientyp der brasilianischen Telenovela gehört ebenfalls zu den endlichen und auf Endlichkeit hin verfassten Serien. Dennoch liegt der Fall von Twin Peaks etwas anders, sehr komplex und sehr aufschlussreich. Noch dazu ist ja Twin Peaks die vielleicht erste große Vertreterin vom Typ der Neo-Serie oder Serie 2.0. Es gibt hier zwar ein klar definiertes Erzählziel, nämlich die Aufklärung des Mordes an Laura Palmer. Who killed Laura Palmer? Die einzelnen Folgen bauen auch unbestreitbar aufeinander auf und folgen einander in der Zeit, anders etwa als in The Fugitive oder in Percy Stewart. Dennoch gibt es keinen Fortschritt zwischen ihnen im Hinblick auf die Aufklärung des Verbrechens. Überhaupt scheint die Linearität der Zeit in einem unerhört verlangsamten, schwebenden und gerade deshalb unheimlichen zugleich, einem Gleiten aufgehoben zu sein, in dem jeder Ermittlungsfortschritt als Zirkel oder als Sackgasse endet und alles auf alles verweist, alles von allem erneut verschieden, aber ununterscheidbar zu werden beginnt. Die Paradoxien und Haltlosigkeiten, die die Logik des Seriellen ausmachen, denn alle Serien leiten sich, Sie erinnern sich an Deleuze, aus dem Regressus ad infinitum ab. Alle sie werden hier thematisch. Das gilt besonders für die späteren beiden Staffeln von Twin Peaks. Mit der Aufklärung des Mordes an Laura Palmer am Ende der ersten Staffel ist der Abschluss der Serie eigentlich erreicht, auch wenn das Böse in Gestalt von Bob weiterzieht. Aufgrund des Erfolgs der ersten Staffel wurden dann jedoch neue Staffeln aufgesetzt und es wurde notwendig, ein neues Erzählziel zu definieren. Diese Festsetzung nun geschieht innerhalb der Serie selbst, Sie wird nach und nach verhandelt. Und darum eigentlich geht es dann auch in dem großen Schachspiel zwischen Agent Cooper und Wyndham Earl. Erst kurz vor dem Ende der dritten Staffel zeichnet sich dann ab, worin dieses Ende, das gleichwohl immer schon im Voraus bestand, besteht. Cooper wechselt die Seiten. Und alles kann von vorn beginnen. Die neuen Serien sind durch das Zusammenwachsen und Zusammenwirken einer Vielzahl von Unterserien gekennzeichnet. Das haben wir gestern schon anhand von CSI herausgefunden. Twin Peaks nun verleiht diesem Zusammenwirken eine ganz genau beschreibbare und definierbare epistemische und ästhetische Form, nämlich diejenige der Ähnlichkeit. Ihre Beschreibung kann sich zunächst an Michel Foucault orientieren. In seiner Geschichte des Wissens macht Foucault eine Wissensordnung aus, die er in die Zeit zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert datiert. Sie organisiert die ganze Welt durch die Vorstellung von Ähnlichkeit. Verschiedene Ähnlichkeiten sind es, die die Welt in den Augen des 15. bis 17. Jahrhunderts, so entwickelt Foucault, zusammenhalten. Hauptsächlich vier verschiedene Ähnlichkeitsbeziehungen macht Foucault im Wissen der Epoche aus und sie können allesamt in Twin Peaks bei der Arbeit beobachtet werden. Die Wiederkehr der Ähnlichkeit. Dies ist zum ersten die Convenientia oder Konvenienz, also das gemeinsame Auftreten zweier verschiedener Dinge oder Geschehnisse oder ihr Auftauchen am selben Ort. Die Ähnlichkeit beruht hier darauf, dass der Ort, an dem etwas auftaucht, dass die Situierung eines Dings oder Ereignisses relevant ist. Orte prägen dem, was sich an ihnen befindet, ihre eigenen Eigenschaften auf. Daher teilt alles, was zu einem Ort gehört, eben diese Eigenschaften und ähnelt einander und dem Ort darin. Die Dinge können einander unter dem Einfluss anähneln oder assimilieren, oder sie können deshalb zusammen auftauchen, weil sie einander und dem Ort ohnehin ähnlich sind. Genau das findet auch in Twin Peaks statt, wenn Figuren stets zu zweit und am selben Ort auftauchen, so wie Bob und Mike, wie der Zimmerkellner und der Riese, wie Annie und Caroline. Und auch am Schluss in der schwarzen Hütte, die in Wirklichkeit rot ist, ähnelt sich Cooper diesem Ort des Bösen an und verdoppelt sich. Die zweite Ähnlichkeitsbeziehung ist nach Foucault die Emulatio. Sie ist an Verdoppelung oder Spiegelung eines Dings an anderer Stelle im Raum und an die Wiederkehr eines Ereignisses in der Zeit geknüpft. In Twin Peaks spielt sie eine dominante Rolle, denn hier treten zahlreiche und unheimliche Reflexions- und Verdopplungsbeziehungen auf. Das können Figurenpaare sein wie Laura Palmer und ihre Reinkarnation Maddie und wie Annie als Carolines Wiedergängerin oder die beiden Coopers Serienendes und der in bester umgekehrter Vampirtradition nur im Spiegel erkennbare Bob. Es können Orte sein wie die schwarze und die weiße Hütte oder auch die titelgebenden Zwillingsgipfel über der Stadt. Und auch hier gibt es Bilder der Emulationsbeziehung, die zwei R des Double R Diner. Aber insbesondere gibt es die Serie in der Serie Invitation to Love, die Twin Peaks verdoppelt und spiegelt. Während so im Fernsehen innerhalb der Diegese eine Serienfigur ermordet wird, wird auch Leo Johnson niedergeschossen. Und das Schwesternpaar in Invitation to Love reflektiert die Doppelfigur Laura und Maddie. Auch die Ereignisse spiegeln einander wieder in Lauras Tod und Maddies Tod. Interessanterweise übrigens meint Emulatio im Lateinischen auch die Eifersucht. Das ist deshalb interessant, weil damit aus der Spiegelung, die zweipolig ist, eine dreistellige Relation entsteht. Eifersuchts- und Dreiecksbeziehungen weist der Handlungsverlauf in Twin Peaks gleich in ganzen Serien auf, die sich dann ebenfalls überkreuzen können. Die dritte Form der Ähnlichkeit bei Foucault ist die Analogie. Sie beruht auf Struktur, Proportion, Rhythmus und Funktion von Anordnungen und betrifft nicht die Dinge oder Ereignisse selbst, sondern eben Anordnungen, die Verhältnisse, die die Dinge im Kontext arrangieren. Durch Analogie der Tatumstände etwa werden je zwei der Mordtaten miteinander verknüpft. Theresa Banks und Laura Palmer hier, der Landstreicher und Caroline dort. Es besteht eine Analogie zwischen dem Schachspiel und dem Kampf zwischen Cooper und Earl. Und per Analogie sind auch die beiden Serien Twin Peaks und Invitation to Love miteinander verknüpft, nämlich durch den Ausstrahlungsrhythmus und die Zuschauanordnung. Schließlich gibt es als vierte Form der Ähnlichkeit die Sympathie. Sie ist eine Anziehungskraft, die die Dinge, die sie miteinander verbindet, einander anähneln lässt. Sympathie ermöglicht alle Annäherung und daher alle Bewegung im Universum, und zwar über beliebige Entfernungen hinweg, wie diejenige zwischen Sonne und Sonnenblume. Agent Coopers tibetanisches Flaschenexperiment ist demnach ein dramatischer Fall von Sympathie. Vielleicht erinnern Sie sich daran, Cooper wirft mit Steinen nach verschiedenen Flaschen, die Verdächtige repräsentieren, während sein Hilfs-Sheriff, der übersinnliche Fähigkeiten hat, ganz konzentriert an die betreffende Person denkt. Wenn der Stein einschlägt, ist der Verdacht begründet. Das Experiment gelingt und Leo Johnson gerät in den Fokus der Ermittlung. Er wird als Krimineller allerdings nicht als der Mörder Laura Palmers enttarnt. Auch Coopers Fähigkeit zur Lektüre von Körpersprachen beruht auf Sympathie. Das Böse ist natürlich besonders attraktiv und kann sympathisch erscheinen in diesem Sinn. Kontrolliert und begrenzt wird die Sympathie nur durch ihre Gegenkraft, die Abstoßung als Antipathie. Jede dieser Ähnlichkeiten nun kann und wird für eine andere einstehen. Sie hängen miteinander zusammen und bilden dann ganze Serien, und zwar so, dass eine Ähnlichkeit als Schlüssel zur und Erkenntnis einer anderen Ähnlichkeit dienen kann. Sie sind einander, sagt Foucault, Signaturen. Jede sichtbare Ähnlichkeit kann auf eine dahinterliegende, unsichtbare verweisen. Jede kann zur Signifikanten für eine andere werden, die dann die Stelle des Signifikats einnimmt, und beide Ähnlichkeiten gleiten, um die Formulierung Deleuze noch einmal aufzunehmen, über und untereinander. Erkenntnis und Erkanntes werden miteinander verwoben und bilden Bestandteile derselben Ordnung, diesmal aber so, dass sie ununterscheidbar werden. Die Frage, ob die Erkenntnis die Relationen der Dinge und der Ereignisse untereinander abbildet oder aber sie erst hervorbringt, ob die Ähnlichkeit also ontisches oder epistemisches Gewicht hat, diese Frage entbehrt dann der Grundlage. Tatsächlich handelt es sich natürlich für uns und unsere Herangehensweise um eine ontografische, das heißt das Seiende, Verzeichnende und dabei generierende Operation. Dabei verbinden sich die Ähnlichkeitstypen nicht etwa gleichnamig und selbstreferenziell, sondern ungleichnamig. Jede Ähnlichkeitsbeziehung kodiert nicht eine ihrer eigenen Art, sondern eine anderen Typs. So geschieht es auch in Twin Peaks. Die Buchstaben, die unter den Fingernägeln der Getöteten hervorgezogen werden, stehen qua Konvenienz für die Analogie der Taten und zugleich qua Emulation für den Namen des Mörders. Die Sympathie zwischen Stein und Flasche im tibetanischen Experiment signalisiert die Konvenienz zwischen Leo Johnsons Verbrechen und dem Mord an Laura Palmer. Ähnlichkeiten beruhen selbst je auf Ähnlichkeit. Die Metapher vom lächelnden Beutel verweist durch Konvenienz auf den Leichnam Jacques Renauds, dieser aber durch Emulation auf Bob. Und zugleich ist diese ganze Kette eine Analogie zur Sympathie zwischen Cooper und dem Riesen. Diese verzweigten und verzwickten Ähnlichkeitsserien werden aber schon in Twin Peaks über die Grenzen bloß dieser Serie und bloß des Fernsehbildschirms, auf dem sie gerade läuft, hinausgeführt. Seit der zusätzlichen und nachträglichen Vermarktung ganzer Serienstaffeln über die DVD in den 80er Jahren waren Serien bereits bevorzugter Gegenstand einer über das Fernsehen hinausgreifenden und sich vom Fernsehen ablösenden Nutzung von Fernsehen. Namentlich das Binging bildete sich heraus, bei dem ganze Staffeln am Stück in einer langen Nacht oder am Wochenende in einer partyähnlichen Veranstaltung betrachtet wurden. Bei Twin Peaks kam nun das damals frische Computernetz hinzu. 1995 gab es noch keine sozialen Netzwerke und digitale Plattformen, aber die Spekulationen über den Fortgang der Handlung, über einzelne Teile des Rätsels und insbesondere über endlos erweiterte Verweisketten, die oft in die Tiefe der Film- und Fernsehgeschichte führten, dies alles wurde als Diskussion über E-Mail geführt, in einer kollektiven Mailbox mit teilweise damals schon immerhin 20.000 Teilnehmerinnen. Dieser erste Ansatz zur Auswucherung speziell der Serie führte dann mit der Fortentwicklung der digitalen Plattformen und der Second Screens innerhalb von etwa 10 Jahren zum Transmedia Storytelling. Hier wird eine Serienhandlung über verschiedene Trägermedien jenseits des Fernsehens hinweg entwickelt oder mit zusätzlichen Diskussionen und anderen Beiträgen eingereichert. Die angelagerten, verzweigten Erzählungen und Informationen lassen dabei dann auch die Beteiligung der Zuschauerinnen zu, die ihrerseits Inhalte auf die der Serie zufügen. Es entsteht der User-Driven Content. Ein früher Höhepunkt dieser Entwicklung war die Serie Lost, bezeichnenderweise ebenfalls eine Mystery-Serie, die sich vom Bildschirm des Fernsehens aus über zahlreiche Second Screens in die gesamte Mediasphäre hinein ausbreitete. Insbesondere entstand die Lostpedia, eine digitale Enzyklopädie, in der das im Übrigen natürlich völlig fantastische Wissen, das zu der Welt der Serie gehörte, angeordnet und ausgebreitet wurde. Wie auch die Wikipedia beruhte die Lostpedia auf der offenen Beteiligung aller und bildete insofern ebenfalls einen User-Driven Content. Dies alles nun verweist zurück auf die Grundlagen des neuen Fernsehens, nämlich der Second Screens und der Verteilung des Fernsehens über viele Bildschirme, genauer auf das Fernsehen als Verteilung des Fernsehens über viele Bildschirme. Und das nimmt seinen Ausgang eben bei Twin Peaks. Das heißt, dass die neuen Serien nicht erst Serien sind und dann nachträglich verteilt, gestreamt, gespeichert und abgerufen werden. Sie sind von Anfang an verteilt. Und sie reflektieren diese Verteilung und nehmen sie wiederum in sich auf. Fernsehen mit eingebautem Second Screen. Auch jenseits der Vorläuferserie Twin Peaks nun lässt sich das Charakteristikum der neuen Serie 2.0 gut als ein Vorgang im Regime der Ähnlichkeit des Seriellen beschreiben. Das gilt erneut sowohl für die Bewegung der Ausbreitung über eine Vielzahl von Bildschirmen als auch für die Dynamik der Fernsehserie selbst, als Koaleszenz und Ununterscheidbarkeit zweier Serien, einer konstanten und einer variablen, einer signifikanten und einer der Signifikate. Das wird deutlich, wenn wir vom Ähnlichkeitsbegriff der historischen Epistemologie Foucaults noch einmal umschalten auf eine andere Fassung des Ähnlichkeitsphänomens und seiner Dynamik, ganz anderer Art, nämlich auf die Familienähnlichkeit Ludwig Wittgensteins. Ich möchte Sie daher hier um die Geduld und um die Erlaubnis bitten, zu diesem interessanten und höchst umstrittenen Konzept bei Ludwig Wittgenstein einige Vorüberlegungen anzustellen. Der Begriff der Serie taucht bei Wittgenstein nicht ausdrücklich auf. Dennoch beschreibt sein Gedanke von der Familienähnlichkeit, wie er ihn im Rahmen seiner philosophischen Untersuchungen entwickelt, das Phänomen der Serialisierung. Wittgenstein betreibt Sprachphilosophie. Es geht ihm zunächst um das Problem der mangelnden Genauigkeit und Verlässlichkeit unserer Begriffe, ihrer geringen Trennschärfe und Definitionsfestigkeit. Es sei beispielsweise unmöglich, schreibt Wittgenstein, eine geschlossene und vollständige Liste von Merkmalen anzufertigen, die etwas als, sagen wir einmal, als Spiel definieren. Eine allgemeingültige Definition dessen, was ein Spiel ausmacht, die keine Ausnahmen hätte, gibt es nicht. Immer gäbe es, sagt Wittgenstein, Spiele, die einzelne oder mehrere der Merkmale nicht aufwiesen, aber dennoch Spiele seien, und andere, die vielleicht einzigartige, abweichende Merkmale besitzen und dennoch unter den Begriff des Spiels fallen. Es könne sogar sein, dass zwei verschiedene Spiele überhaupt kein einziges Merkmal miteinander teilten und dennoch seien sie beide gleichermaßen zu den Spielen zu rechnen. Die Spiele, so setzt nun Wittgenstein die Lösung dieses Problems an, wiesen untereinander nicht Übereinstimmung und Abweichung, sondern lediglich Ähnlichkeiten auf. Wie in einer Familie zwischen ihren Mitgliedern werden die Spiele nicht durch eine definitorisch scharfe Begriffsdefinition zusammengehalten, sondern, so Wittgenstein, durch ein, Zitat, kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen, Ähnlichkeiten im Großen und im Kleinen. Soweit Wittgenstein. Und was für die Spiele gelte, das sei auch für Farben, Zahlen, Blätter oder Sessel der Fall, kurz für alle Begriffe. Die Unschärfe, die damit einhergehe, sei aber kein Nachteil, sondern eine Bedingung für Dynamik und Stabilität der Begriffe zugleich. So wie, interessanterweise, das ist Wittgensteins Anmerkung, die Unschärfe in einer Fotografie. Diese Unschärfe, wir würden sagen die geringe Auflösung, mache geradezu die Qualität der Fotografie aus, meint Wittgenstein. Schon hier nun begegnen wir implizit dem Modell und dem Denken der Serie. Schon Stanley Cavell hatte, daran erinnern Sie sich, zunächst das Genre so verstanden wie Wittgenstein die Familie, nämlich in seinem Gedanken vom Genre als Medium, das er dem Genre als Zyklus entgegensetzte. Als Zyklus besitzt ein Genre ein festes Merkmalsgerüst, bleibt aber genau darin entwicklungsunfähig. Als Medium hingegen ersteht es als ein flexibles Netz von Beziehungen der Übereinstimmung und der Abweichung. Cavell hat diesen Gedanken dann auf die Serien übertragen, leider zu Lasten der Serie. Die Serien des Fernsehens waren für Cavell stets zyklisch, also merkmalsgesteuert und daher steril. Wir haben natürlich längst gesehen in unserer Befassung mit der Serie schon des Typs 1.0, dass dies zur Bestimmung schon früherer Fernsehserien nicht ausreicht und auch die Serie als Medium im Sinne Cavells entfaltet. Daran nun anschließend ist die Serie des Fernsehens auch mit Wittgenstein als ein Netz einander kompliziert überlagernder und kreuzender Ähnlichkeiten fassbar. Das wird noch klarer, wenn wir die vier Haupteigenschaften der Familienähnlichkeit betrachten. Erstens ist die Ähnlichkeit eine ästhetische und somit eine anschauungsabhängige Kategorie. Ähnlichkeit muss betrachtet und zugeschrieben werden, sei es von außen, sei es von innen. Zweitens sind in die Zuschreibung von Ähnlichkeit nach Wittgenstein stets drei Elemente oder Mitglieder der Familie bzw. der Serie involviert. Ähnlichkeit benötigt nämlich immer drei Pole und nicht lediglich zwei. Sie benötigt die beiden einander ähnlichen Elemente und drittens das, worin sie sich ähnlich sind. Und dieses Dritte muss im Fall der Familienähnlichkeit von einem dritten Element derselben Art aufgeführt werden. Zwei Folgen allein machen noch keine Serie aus. Erstes Hinzutreten einer dritten Folge liefert die Vergleichsfolie für die Ähnlichkeit, weil erst durch sie deutlich wird, dass je zwei Folgen miteinander Merkmale teilen können, die in einer dritten aber gar nicht vorkommen, die hingegen andere Merkmale mit je einer der anderen Folgen gemeinsam hat. Zwischen zwei Folgen kann immer eine dritte treten, anders als im bloßen Abfolgen nicht serieller Art. Daher rührt auch die Möglichkeit der Serie, sich wie die Soap Opera als eine unendlich hervorquellende Mitte ohne Anfang und Ende zu verhalten. Erst die dritte, die dazwischentretende Folge sichert den Übergang zwischen den beiden anderen und bildet damit den Aspekt, unter dem die beiden anderen einander anähneln. Die Bilder schauen sich gegenseitig über die Schulter. Drittens dann ist eben dadurch auch eine zeitliche Dynamik sichergestellt. Immer tritt zwischen zwei Glieder der Familie ein weiteres, das die Ähnlichkeit zwischen beiden herstellt, genau wie bei den Folgen einer Serie. Und damit bekommt jede Folge einen Platz in einer Abfolge zugewiesen. Und schließlich haben dann einzelne Familienmitglieder oder Serienfolgen, dann, wenn sie nur weit genug auseinander liegen auf dieser Linie, überhaupt keine einzige Eigenschaft mehr gemeinsam mit den früheren Mitgliedern, weil sie allesamt im Prozess der Entwicklung verloren gegangen sind. Dennoch teilen sie etwas mit ihren Vorgängern und Nachfolgern, nur dass es nicht notwendigerweise dasselbe ist. Wesentliche, also wiederkehrende und hinzukommende, wandelbare Eigenschaften sind darin erneut ununterscheidbar geworden. Was das alles genau im Hinblick auf Fernsehserien überhaupt und namentlich auf solche des Typs 2.0 bedeutet, dem werden wir morgen weiter nachgehen. Bis dahin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, danke ich für Ihre geduldige Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Liebe Studierende und liebe Zuhörende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie erneut herzlich willkommen zur Sendereihe Das Schaltbild – Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wir sind diese Woche beschäftigt mit der neuen Serie, der Fernsehserie vom Typ 2.0, die das Fernsehen des Flüssigkristallbildschirms schon früh vorbereitet und dann mit dessen Auftreten massiv nach vorne tritt. Gestern haben wir als Beispiel für diese Serie Twin Peaks behandelt und dabei haben wir eine interessante Entdeckung gemacht. Wir konnten an Twin Peaks zeigen, dass die Serie sich als Spiel der Weitergabe von Eigenschaften, Motiven, Qualitäten von einer Folge zur anderen, von einer Figur und von einem Objekt zum anderen entfaltet. Das ist genau der Vorgang der Herausbildung von Familienähnlichkeit, wie ihn Ludwig Wittgenstein in seinen philosophischen Untersuchungen beschrieben hat. Die Ähnlichkeit zwischen Familienmitgliedern besteht nicht in einer Bestandsliste gemeinsamer Eigenschaften oder etwa Gesichtszüge, sondern darin, dass sie zueinander in einem Verhältnis der Fortführung oder der Unterbrechung dieser, jener oder wieder ganz anderer Züge stehen. Die Familie, für Wittgenstein gilt das insbesondere für logische Familien, für Begriffsfamilien, ist eine Serie als Medium der Ähnlichkeitserzeugung durch Weitergabe und Nicht-Weitergabe. Das gilt für alle Serien. Spezifisch aber nun für die neuen Serien vom Typ 2.0 ist es, dass die Weitergabe jetzt nicht mehr nur linear erfolgt. Sie kann auch schlaufenförmig in der Fläche diskontinuierlich und sprunghaft erfolgen. Und das wiederum korrespondiert mit der Grundbeschaffenheit des diskontinuierlichen Flüssigkeitskristallbildes. Bei den Fernsehserien kann man dafür leicht das Beispiel des Figurenpersonals angeben. In allen Serienformen kann das Figurenpersonal wechseln, sowohl bei den Episodenserien wie bei fortlaufenden Serien und auch bei Serien des Typs 2.0. Das kann zu Komplikationen führen, wie im Fall von Dallas, als das Verschwinden von Bobby Ewing und mehr noch seine Rückkehr für erhebliche dramaturgische Probleme sorgen. Es kann aber auch in die Serie selbst integriert werden, wie im Fall von Mission Impossible, wo die mehr oder weniger willkürliche Auswahl des Figurenpersonals stets am Beginn jeder einzelnen Episode stand. Oder der komplette Austausch des Figurenpersonals vollzieht sich ganz fließend, sodass etwa in einer Soap, denken wir an The Guiding Light als Königin des Genres, am Ende keine einzige Figur des Beginns mehr vorhanden ist. Auch etwa in CSI wurden Hauptfiguren komplett ausgewechselt, und zwar ganz im Sinne der Familienähnlichkeit, nämlich so, dass es eine Folge gab, in der die Figuren sich verabschieden konnten oder begrüßt wurden. Dasselbe kann für Schauplätze und Settings angenommen werden oder für Typen von Ereignissen. Selbst von strukturellen Anlagen wie der impliziten oder gar expliziten Endlichkeit kann eine Serie dann auf strukturelle Unendlichkeit umschalten, wie das bei Twin Peaks, bei Breaking Bad und anderen Serien des Typs 2.0 zumindest vorübergehend der Fall war. Serien handeln also von der Weitergabe und vom Wegfall von Merkmalen und genau nicht von dem festen Bestand an Merkmalen. Das macht sie plastisch und entwicklungsfähig. Und daher rührt nun auch die eminente Funktion des Cliffhangers. Im Cliffhanger wird nämlich die Möglichkeit der Weitergabe und zugleich diejenige der Nichtweitergabe eines Stranges an Ereignissen thematisiert. Das heißt genauer die Prozessualität der Serie selbst als dynamischer Prozess der Familienähnlichkeit wird im Cliffhanger ontografiert, nämlich zugleich beschrieben und geschrieben. Und wenn der Cliffhanger in Form des Freeze ausgeführt ist, dann verhandelt er sogar die Ununterscheidbarkeit der Endlichkeit von der Unendlichkeit sowohl der Folge als auch der Serie. Das alles gilt für Serialität überhaupt. Serien, auch solche des Typs 1.0, sind stets Prozesse der Weitergabe und Nichtweitergabe von Merkmalen, von Elementen und Eigenschaften. Und umgekehrt bilden Wittgensteins Familien stets Serien aus oder sind seriell angeordnet. Auch dieser Befund lässt sich gut mit Cavells Beobachtungen über das Genre verbinden. Serien sind, darin erneut den Experimenten ähnlich, fortgesetzte Verhandlungen und Erprobungen deshalb dessen, was die jeweilige Serie eigentlich ausmacht. Nämlich exakt diese fortgesetzte und unabschließbare, wenngleich faktisch nicht unendliche, Verhandlung und Erprobung. Für die Serie 2.0 jedoch treten vor diesem Hintergrund zwei tiefgreifende Veränderungen auf. Die erste Veränderung ist zeitlicher Art. Wir haben gestern schon gesehen, dass die Begrenzung in der Zeit ein neues Merkmal vieler Serien vom Typ 2.0 ist. Sie führt zu einer Art innerer Unendlichkeit oder Iterierbarkeit, die wir mit der Technik der Aufspaltung und Verteilung des Bildes, das vom Flüssigkristallbildschirm geprägt ist, in einen Zusammenhang gestellt haben. Die Verfertigung der Ähnlichkeit muss nun aber keineswegs mehr in einer geordneten Linie ablaufen. Sie kann sich davon auch ablösen und in Schlaufen und flächigen Bewegungen verlaufen. Das bedeutet nichts anderes, als dass mit der Serie 2.0 die Linearität der Familienähnlichkeit als Prozess umschlägt in eine gewundene, schlaufenförmige und flächige Anordnung. Zudem vervielfältigen sich die Abläufe. Es gibt nicht mehr nur einen Prozess der flächigen Weitergabe von Folge zu Folge und von Episode zu Episode, sondern mehrere und tendenziell sehr viele. Und all diese Verlaufsflächen nun liegen übereinander wie Folien, so dass sich Familienähnlichkeiten einer ganz neuen Art ergeben, die mit dem Durchscheinen zwischen den Folien zu tun zu haben scheinen. Warum und inwiefern ist das überhaupt so? Der Medienphilosoph Ulrich Richtmeier hat in seiner Lektüre der Wittgensteinschen Familienähnlichkeit herausgestellt, dass dies, also die nichtlineare, die überlineare 2.0-Form der Familienähnlichkeit, schon bei Wittgenstein selbst angelegt, dann aber wieder verschwunden ist. Wittgenstein wurde nämlich, so erinnern Sie sich bestimmt, weil wir es früher schon erwähnt haben, zu seinem Konzept der Familienähnlichkeit angeregt durch eigene Experimente mit der sogenannten Durchschnitts- oder Kompositfotografie Francis Galtons. Galton legte standardisierte Gesichtsaufnahmen vieler Personen als Diapositive aufeinander. Dabei ergaben sich gemeinsame Gesichtszüge, eben das Durchschnittsgesicht. Aber in Galtons und Wittgensteins Stapel durchscheinender, wie Folien aufeinanderliegender Bilder spielt die relative Platzierung des Bildes im Folienstapel keine entscheidende Rolle mehr. Die Abfolge der Bilder, ihre relative Lage zueinander, ist für das Ergebnis nun unerheblich. Die Weitergabe der Merkmale und Eigenschaften wird diskontinuierlich. Eine weit oben auf dem Stapel liegende, also sagen wir spät hinzukommende Folie, kann Ähnlichkeiten mit und zwischen zwei viel weiter unten liegenden, also früheren Bildern, hervortreiben. Ähnlichkeit kann nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts laufen und überhaupt quer zur linearzeitlichen Anordnung. Genau das nun geschieht in den Serien vom Typ 2.0, wenngleich bildtechnisch bedingt auf andere Weise als in der Kompositfotografie Galtons mit ihren durchscheinenden Bildern. Sowohl die Vervielfachung der Bilder innerhalb der Episoden und Folgen einer Serie, als auch die folienartige Anordnung der Bilder im Flüssigkristallbildschirm haben wir früher bereits bemerkt. Die Bilder zeigen einander als vorhanden an, sei es durch die vielen Bildschirme im Bild wie in CSI, sei es durch die hintereinander hervortretenden Rahmen wie in den Nachrichtensendungen oder natürlich beim Computerbildschirm mit der Windows-Oberfläche. Jederzeit kann ein Bild von hinten nach vorn treten, kann bildfüllend oder verdeckend werden oder selbst abgedrängt werden und zurücktreten. Entsprechend können nun frühere Folgen von späteren geradezu hervorgezogen, neu gelesen und neu in die Serie eingerückt werden. Dies wurde schon zum treibenden Serialisierungsprinzip in Twin Peaks. Das Überschreiben früherer Annahmen in derselben Episode kennzeichnet den Erzählfortgang aber auch in House MD, Dr. House. Flash Forward besteht ebenfalls genau darin, dass die immer gleichen Bilder hervorgezogen und mit neuen Bildern umgeben werden. In Homeland werden die Bilder etwa der Überwachung ständig mit anderen aus dem Stapel abgeglichen und relativiert. Jederzeit können neue Bilder hervorgezogen werden, mit denen sich alles ändert, und ein guter Teil der Serienhandlung besteht genau in diesen Bildoperationen. Das dehnt sich sowohl auf die Charaktere aus, die jederzeit auf die andere Seite der Bipolarität in Homeland oder der Korruption oder des Terrorismus wechseln können und wieder zurück, als auch auf die Bilder der Serie selbst, die sich immer neu konfigurieren können. Besonders für Walter White in Breaking Bad hat Christoph Menke gezeigt, dass der für Menke zweimalige Wandel Whites erstens mit der Endlichkeit der Serie zusammenhängt, die ebenfalls eine doppelte ist übrigens, denn zunächst droht White der sichere Krebstod, schließlich aber stirbt er längst geheilt im Feuergefecht wie ein zünftiger Verbrecher. Insbesondere aber ist es, sagt Menke, die Serialität selbst, also für uns heißt das die Logik des Seriellen im Typ 2.0, also die Serialität als erneut zweifache Diskontinuität, die den unausgesetzten Identitätswandel als Figurenidentität Whites ausmacht. White bricht mit der Gewohnheit, die ja ihrerseits eine Serienform ist, also mit der Serialität, und daraus erst entsteht die Serie. Die diskontinuierlichen und veränderlichen Relationen zwischen seriellen Bildern generieren die Familienähnlichkeit, die dann die Serie erst aufspannt. Das kann dann auch die allfälligen Serien in den Serien betreffen. Haben wir in Twin Peaks gesehen und in The Sopranos und überhaupt das Fernsehen in den Serien. Christoph Menke hat auch gezeigt, dass die Fernsehaufnahmen vom Drogen- und Geldfund in Breaking Bad den entscheidenden Antrieb für Walter White bereitstellen, das heißt der Serie aus dem Hintergrund heraus die Dynamik verleihen. Zumindest für gewisse Teile in Mad Men gilt dasselbe. Für die Wiederaufführung und Relektüre, sei es früherer Fernsehaufnahmen, zum Beispiel des Mordes an Kennedy, sei es der Backstory, der wechselnden Identität des Helden. Die Fernsehserie breitet sich nicht nur nach vorn und hinten aus der Mitte heraus aus, wie die Soap, sondern sie organisiert sich in dynamischen Schleifen, die jederzeit in bestehende Zusammenhänge eingreifen und sie auch beenden oder mit Anfängen versehen können. Rückblicke, Wiederholungen, aber auch Verlangsamungen und Beschleunigungen geschehen in und zwischen den Folgen, wie man erneut gut an Breaking Bad ablesen kann. Dadurch wird auch die gesamte Serienerzählung prinzipiell unzuverlässig. Jederzeit kann alles auch anders, nicht nur werden, in jedem einzelnen Punkt in der nunmehr flächig angeordneten Zeit, sondern sogar immer schon anders gewesen sein. Dazu gehört auch das Spiel mit dem Paradox des Schauspiels, diese Variante des Paradox vom Lügners, der bekanntlich die Wahrheit sagt, wenn er lügt. Frank Underwood in House of Cards führt uns das immer wieder durch seinen Blick in die Kamera vor. Selbst als der Frank Underwood der diegetischen Welt spielt er uns nur einen Politiker vor, wie er Politik vorspielt. Und genau das ist Politik. Also auch hier ein Stapel von Folienbildern, die einander hindurchlassen, spätestens dann, wenn Underwood uns zuzwinkert. Mit der Ausbreitung der Zeit in die Fläche wird aber auch die Serie als Zyklus von der Serie als Medium im Sinne Cavells ununterscheidbar, beziehungsweise beide amalgamieren sich. In seiner Analyse von Breaking Bad beschreibt Menke, wie hier das serielle Erzählen als Form der episodischen Gewohnheit des Zyklus umschlägt in die Plastizität. Dies nun geschieht nicht nur ein für alle Mal und auch nicht zweimal, sondern immer wieder zwischen den Folgen und innerhalb ihrer. Diese Dynamik ist auch von der Figur Whites ganz unabhängig, wie das flagrante Beispiel von der Folge, die aus der Perspektive einer Fliege gedreht ist, zeigt, die den Fluss der Erzählgewohnheit unterbricht. White als Figur ist nicht der Ursprung dieser Praxis einer Plastizität der Serie, sondern ihr Produkt. Insofern Chemie die Praxis der Transformation der Stoffe ist, handelt es sich bei Breaking Bad um eine chemische Serie. Obwohl es sich nämlich um eine asymptotisch abschließbare Kombinatorik einer bestimmten auf endlichen Zahl begrenzten vorhandener Folie handelt, da ja die Serie eben auf einen Endpunkt hin angelegt ist, das kann in anderen Beispielen wie House MD, dem klassischen Fall des Zyklus sogar zum Verwechseln ähnlich werden, obwohl das so ist, stellt sich dennoch eine unabschließbare und unvorhersehbare Dynamik des Hinzutretens und Verschwindens von Ähnlichkeiten ein, wie bei Wittgenstein. Und das wiederum hängt mit dem zweiten Punkt zusammen, in dem die Serie vom Typ 2.0, gelesen als Prozess der Familienähnlichkeit nach Wittgenstein, eine höchst bemerkenswerte und wirksame Verschiebung darstellt. Was nämlich in den früheren Serien verhandelt und erprobt wurde, war die Weitergabe oder Nichtweitergabe von Merkmalen, Elementen, Figuren, Handlungstypen, Orten, Settings und so weiter. Damit wurde die Identität der Serie, in Wittgensteins Termini der Familie, der Spiele, des Begriffs, des Spiels, erprobt und genau dadurch und darin verfertigt. Nun aber wird dieser Vorgang, der die Serie antreibt und dem sie sich verdankt, eine Ebene tiefer gelegt. Er betrifft jetzt nicht mehr allein die Identität der Serie, sondern diejenige der Eigenschaften selbst, der Merkmale, der Elemente, der Qualitäten, Orte, Handlungen und Figuren. Verhandelt wird jetzt nicht mehr die jeweilige Folge auf der Ebene ihrer Bestandteile, zu denen eben Figuren, Orte, Handlungstypen usw. gehören, sondern die Familienähnlichkeit je eben dieser Bestandteile selbst. Verhandelt wird also, was eine Figur, was eine Beziehung, was ein Ort, eine Tat, was ein Objekt überhaupt ausmacht. Auch sie sind mit sich je und untereinander nicht identisch, sondern nur noch ähnlich. In Bezug auf Objekte etwa kommt dies in Mad Men klar heraus. In fast jeder Folge wird die Identität eines zu bewerbenden Objekts verhandelt. Genauer die Formbarkeit, die Malleabilität und Transformierbarkeit dieses Objekts, etwa der Zigarette, des Dia-Projektors, des Büstenhalters. In den Serien vom Typ 2.0 wird mithin erprobt, was überhaupt ein Merkmal, eine Person, ein Ort, eine Handlung ausmacht. Im ständig sich ändernden Kontext und in der Funktion darüber die Verlaufsform der Serie auszumachen. Und nicht nur Walter White, sondern auch Cary Matheson, Claire und Frank Underwood, Tony Soprano, aber auch schon Ally McBeal besitzen selbst serielle Identitäten, die darin bestehen, dass sie ständig zur Disposition stehen. Sie sehen sich selbst bestenfalls ähnlich. Charakteristischerweise sind sie plastisch. Sie durchlaufen, selbst wenn sie nichts lernen und sich nicht im klassischen Sinn heranbilden zu freien Subjekten, doch Wandlungsprozesse und wandeln dabei anders als frühere bloße Helden, die etwas lernen oder sich entwickeln, zugleich alles andere, wie auch umgekehrt. Auch, sagen wir, Albuquerque, Washington, Boston, Berlin und Bagdad, auch Labore und Büros, auch Requisiten und Dekore werden unausgesetzt als serielle Bilder rekonfiguriert. Die Ontografie der analogistischen, diskontinuierlichen Konstellation und Rekonstellation, die wir als Merkmal des Flüssigkristallbildes schon bemerkt haben, kehrt also hier auf der Ebene diegetischer und semantischer Funktionen wieder. Aber Fernsehen wäre nicht Fernsehen, wenn es nicht genau das Gegenteil zu all dem auch mitführte. Dann kann das Schaltbild sogar seinen eigenen Gewinn daraus schlagen, die Möbiusartige Paradoxie solcher Serialität an speziell dazu bereitgehaltenen Orten wieder zu entwirren. Es gibt nämlich zugleich Serienformate, die an all dem überhaupt nicht teilhaben, sondern geradezu unverändert in erneuerungsresistenter Form verharren. Herbert Schwab hat in seinen Arbeiten zur Fernsehserie auf diesen wichtigen Aspekt hingewiesen. Solche Serien vollziehen stoisch und experimentfrei eine klassische Serialität des früheren Typs, zumeist sogar in ihrer schlichtesten Form der Episodenserie, und mit einem geradezu anachronistisch geringen Bildgebungsaufwand. Keine Bilder im Bild, keine Splitscreens, keine Rück- oder Vorblenden, keine digitalen oder realen Diagrammatiken. Alles spielt in einem Bühnenaufbau wie zu Zeiten der Live-Serie in den frühen 50er Jahren und operiert mit einer sehr einfachen Form der Raum- und Szenenauflösung meist nach dem Drei-Kamera-Prinzip. Die Serie vom Typ 1.0 ist also selbst in ihren geradezu archaischen Formen keineswegs verschwunden. Sie wird vielmehr mitgeführt. Und dies nicht nur im Zuge der ausgedehnten Programmwiederholungen oder der Mediatheken, durch die ältere Serien wieder und wieder bereitgehalten werden. Vielmehr werden diese Serien auch fortlaufend und sogar sehr, sehr erfolgreich weiter produziert. Das gilt vor allem, aber gewiss nicht nur, für das Format der Sitcom, wie etwa Friends, The Big Bang Theory, Two and a Half Men, How I Met Your Mother, It's Always Sunny in Philadelphia, Grace and Frankie und andere sie verkörpern. Von Anpassungen an die veränderte Alltagsästhetik und Lebensformen wie etwa Wohngemeinschaften und das Vorkommen etwa von Homosexualität abgesehen, setzen sie strukturgleich fort, was, sagen wir, I Love Lucy in den 50er Jahren begonnen hatte. Hier wird in der Regel sogar unverändert das auf Band aufgespielte Lachen verwendet, das die Anwesenheit eines Realpublikums suggeriert und uns interpassiv an der simulierten Freude anderer Anteil haben lässt. Die Sitcom bildet so den Außenposten zur neuen Serialität des Fernsehens im Fernsehen selbst. Hier waltet selbst und verändert die klare Trennung von Stillstand einerseits und Fortgang andererseits. Das ist nicht nur eine Form der Konstanz, in der auch die Rezeptionshaltung der Interpassivität sich fortschreibt. Im veränderten Umfeld, das inzwischen von anderen Serialitäten bestimmt wird, wird vielmehr die gesamte Entwicklungslinie der Serienform auch in ihren früher aufgetretenen Ausprägungen und werden alle ihre Verzweigungen zugleich bereitgehalten und können nun ihrerseits ineinander, nebeneinander und übereinander geschaltet werden. Dabei verhandeln sie erneut im Wege der Familienähnlichkeit vermutlich ihre Differenzen und Analogien in immer neuen und ihrerseits seriellen, relativen Annäherungen, Entfernungen und Überlagerungen. Je nach Anordnung mögen sich dabei diese oder andere gemeinsame Züge zeigen, die schließlich das ausmachen, was die Serie ausmacht. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, damit sind unsere Überlegungen zur neuen Serie, zur Serie vom Typ 2.0 zum Ende gelangt. Ich freue mich wirklich, dass Sie so weit mitgegangen sind und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und es wäre natürlich ganz großartig, wenn Sie nächste Woche auch wieder mit dabei wären. Dann sprechen wir über etwas ganz anderes, nämlich über das neue Format des Reality-TV, das erst mit dem Fernsehen 2.0 auftritt und eine Kernentwicklung des Flüssigkristallfernsehens ist. Aber bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und ein erholsames Wochenende.